Herzlich willkommen zum CNXD Podcast Zukunftsmedizin, in dem ich mit Expertinnen und Experten darüber spreche, was im Gesundheitswesen passiert, wie die Medizin besser, sicherer, menschlicher und empathischer wird und welche Chancen, aber auch Gefahren wir haben. Los geht's. Heute spreche ich mit Michael Baha. Er ist Arzt, Unternehmer und Technologieexperte mit einer ganz klaren Vision: die Digitalisierung und Effizienzsteigerung in der ambulanten medizinischen Versorgung. Michael ist Gründer, CEO und CTO von, und jetzt kommt es, DocPort. Dazu hören wir gleich was. DocPort ist ein wirklich innovatives Dienstleistungsunternehmen, das sich vor allem auf die umfassende Unterstützung von Arztpraxen konzentriert. Aber das alles später. Jetzt erstmal zu dir, lieber Michael. Das interessiert die Menschen. Was steckt denn eigentlich so hinter deiner Person, außer dass du jetzt Arzt, Unternehmer und Technologieexperte bist?
Erstmal danke, Jochen, für diese freundliche Einleitung. Ich freue mich auch, dass das Gespräch jetzt nach einigen Jahren zustande kommt. Wir kennen uns ja noch aus der Uni-Zeit. Ich glaube, das ist ganz interessant, dass 2015, als du damals an die Universität gekommen bist, habe ich mein Studium gestartet an der gleichen Universität. Also erstmal da konnte also deine Laufbahn jetzt bis zuletzt hautnah begleiten. Und ansonsten zu meiner Person, ich würde sagen, ich bin ein Technik-Nerd, ja, kann man nicht anders sagen. Bin verliebt, neueste Technologien, schau, was geht. Leidenschaftlicher Meilensammler, ja, so wie du auch. Ja, flugbegeistert, flugzeugbegeistert generell. Und ansonsten hast du es, glaube ich, schon gut zusammengefasst. Bin jetzt etwas alternativ unterwegs, aber doch sehr, sehr glücklich mit, wie es das Schicksal mit mir geplant hat.
Ja, finde ich super. Ich muss da kurz natürlich drauf eingehen, auf Meilensammler. Das wissen jetzt nicht alle, was das ist. Erzähl doch mal, wann ist man denn jetzt ein Meilensammler?
Puh, ich würde sagen, auf dem Papier ist man Meilensammler, wenn man in irgendeinem Meilenprogramm einer Airline ist, also Miles & More & Co., jetzt ohne irgendwelche Werbung zu machen. Und letztendlich, du warst ja auch sehr, sehr viel unterwegs in deiner Karriere und man hat durchaus die Möglichkeit, hier strategisch Meilen zu sammeln und mit denen dann, sag ich mal, bestimmte Benefits bei der einen oder anderen Fluggesellschaft freizuhalten. Das kann man strategisch dann doch so planen, dass es schon eigene Foren gibt, die das dann optimieren, um dann die eigene, sag ich mal, Privatreise da angenehmer zu gestalten, würde ich sagen.
Aber guck mal, jetzt haben wir dich gleich ein bisschen näher kennengelernt. Also das ist super und mir ist das ja total sympathisch. Ich war selbst früher mal so unterwegs und es bringt ja letztlich auch Spaß. Und für diejenigen, die jetzt zuhören, wenn jemand wirklich viel unterwegs ist mit dem Flugzeug aus 1000 Gründen, dann ist es für den einfach angenehm, ein paar Vorteile zu genießen, weil dann steht man auch nicht immer in der Endlosschlange und. Das kann man gerne dreimal im Urlaub machen, aber wenn man eben sehr viel jede Woche fliegt, dann will man da ja auch ein bisschen Zeit sparen. So, jetzt kommen wir aber natürlich zum Thema und da muss ich schon wieder mit dir anfangen. Du bist mal Arzt geworden, so wie jeder das sich irgendwie vorstellt, aber dann war nicht die Entscheidung, dein großes Glück liegt jetzt darin, was weiß ich, als Unfallchirurg zu arbeiten, sondern einen anderen Weg zu machen. Wie bist du dazu gekommen?
Ja, ich ist eine Frage, mit der habe ich durchaus gerechnet. Die Schwierigkeit da ist, ich habe schon irgendwo zwei Herzen. Also ich bin, würde ich immer noch sagen, auch wenn ich da aktuell nicht als Arzt praktiziere, vom Herzen aus irgendwie leidenschaftlicher Mediziner. Habe es damals auch gerne gemacht und mich auch bewusst für das Studium entschieden, einfach auch um letztendlich die Medizin zu studieren. Und das Ganze mit dem Unternehmertum hat sich letztendlich initial, sag ich mal, aus der Not, sage ich mal, ergeben, dass ich am Anfang vom Studium eine gute Möglichkeit genutzt habe, mir das Studium nebenbei zu finanzieren und habe dann vorher, also relativ früh schon angefangen zu arbeiten und dann im Studium, jeder, der Medizin studiert hat oder Bekannte hat, die Medizin studieren, weiß, das ist ein sehr anwesenheitspflichtiges Studium Und da habe ich mir gesagt, okay, gut, mit meinen Minijobs wird das sicherlich ein bisschen schwierig. Also ich versuche es mal als Kleinunternehmer, Freiberufler. Und so habe ich halt auch wirklich gestartet, bin also zum Finanzamt damals als 17-, 18-jähriger Bub, habe gesagt, ich würde gern mich anmelden, habe keinen aus meiner Familie, der das gemacht hat, hatte natürlich dementsprechend Respekt, ja, vor dem Ganzen, und habe mich dann als Kleinunternehmer oder Kleingewerbetreibender umsatzsteuerbefreit damals angemeldet, weil das Finanzamt mir gesagt hat, nee, nee, Freiberufler bist du nicht, musst ein Gewerbe machen. Da habe ich gesagt, gut, dann mache ich das. Und rückblickend kann ich sagen, das war eine sehr gute Entscheidung, dass ich das gemacht habe. Ich habe initial angefangen mit so Design, Webdesign, Webseiten gemacht. Wie gesagt, initial wirklich mit dem Gedanken, um meine Fixkosten für die Uni und so weiter und so fort zu decken und einfach mich über Wasser zu halten. Und dann mit der Zeit hat sich das dann weiterentwickelt. Dann kam die, sag ich mal, der E-Commerce-Hype, und da konnte ich eine gute Welle reiten, bei der ich dann damals schon mit meinem kleinen Freelancer-Team sozusagen erste Lagerwirtschaftsanbindungen gebaut habe. Und von da aus ist es dann weiter und weiter gewachsen, bis dann der große Wendepunkt kam, so um die 2019, also mitten im Studium. Dann nach dem ersten Staatsexamen kommt man dann noch auf dumme Gedanken und denkt sich, oh, jetzt habe ich ja doch vielleicht ein bisschen mehr Zeit als im Physikum. Und habe dann angefangen, das Unternehmen zu shiften in Richtung Softwareentwicklung, also Full-Stack-Softwareentwicklung. Und mir war es auch wichtig, dass das Ganze im medizinischen Bereich ist. Und das habe ich dann bis zum Ende meines Studiums in einem sehr intensiven Rahmen gemacht, parallel dazu in Regelstudienzeit studiert und mein Studium dann 2021 abgeschlossen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich schon ein sehr, sehr gut laufendes Softwareunternehmen mit festangestellten Mitarbeitenden, einem internationalen Team, und wurde in der Zeit dann von ehemaligen Kommilitonen, auch aus der Uni Essen, und zwar ist das der Bahman Afzali und der Sami Gaba, beides auch ärztliche Kollegen, die auch in der Uni studiert haben. Und dann über eine Fachschaftsverbindung, in der ich damals aktiv war, sind sie dann zu mir gekommen und haben gesagt, guck mal, Michael, wir haben von dir gehört. Wir haben da eine Idee, aber wir brauchen jetzt, sage ich mal, unternehmerischen Spirit noch mehr. Und so bin ich dann zu DocPort gekommen, war dabei aber dann schon, sag ich mal, weiterhin voll Geschäftsführer in der damaligen Softwarefirma. Und dann am Ende vom Studium hatte ich halt die Möglichkeit, ich kann jetzt die Gespräche mit DocPort fallen lassen und meine eigene Firma auf Eis legen oder mit dem Praktizieren anfangen. Und mir war halt klar, dass ich nicht in Anführungsstrichen nebenbei praktizieren möchte, sondern wenn ich Medizin mache, wollte ich mir den Fokus nehmen. Ich bin leidenschaftlicher irgendwie Pädiater im Herzen, dementsprechend auch meine irgendwie Wahlkurse gewählt und auch leidenschaftlicher irgendwie Notfall, Mediziner, oder konnte mich für den Bereich immer begeistern. Würde das auch sicherlich irgendwann gerne mal machen, aber so nebenbei Medizin habe ich kein gut, also wollte ich nicht machen, sondern wenn, dann voll für die Medizin sein. Und dementsprechend habe ich gesagt, ich gehe ins Risiko und versuche es jetzt, sage ich mal, voll als Selbstständiger. Und so hat sich das dann weiterentwickelt. Und von da aus haben wir dann auch DocPort mit aufgenommen.
Was ist das Besondere bei DocPort jetzt? Wenn man das so sieht, von, ich nenne es jetzt mal, anderen klassischen Praxisberatungen, was zeichnet euch aus?
Das Erste war, dass wir damals, als wir zusammengekommen sind, 2021, war es halt ein, sag ich mal, ein Unternehmen, der in der wirklich ganz jungen Phase mit den initialen drei Gründern, und dann ist ein ärztlicher Kollege von mir, der Moritz Gmelin, und ich sind dann, sag ich mal, dazugekommen, um dann das Ganze, sag ich mal, ein rundes Bild dann draus zu machen. Aber initial war es, dass es eine Gruppe von technisch Interessierten und auch, sag ich mal, technisch fähigen Ärztinnen und Ärzten war, die dann sich gedacht haben, okay, wir möchten Praxen digitalisieren und bisher keine Produkte gefunden haben, die das so vollumfassend machen. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn es keiner macht, dann machen wir das für uns selbst. Und dann haben sich sehr, sehr schnell Kolleginnen und Kollegen aus dem Umfeld ergeben, die gesagt haben, hey, genau das, was ihr macht, das wollen wir auch. Und von da aus haben wir es dann ausgebaut. Also dieses von Ärzten für Ärzte, beziehungsweise mit einer medizinischen Fachangestellten der damaligen leitenden MFA von Sami Garber, Denina Kufus, auch ein essentieller Bestandteil, die, sage ich mal, auch mit dem Gründungsteam ist. Und da haben wir dann angefangen mit der DNA sozusagen. Und das ist auch das, was uns bis heute auszeichnet, dass wir versuchen, an der Speerspitze der Digitalisierung zu sein, die modernsten Arztpraxen deutschlandweit zu bauen, in der Champions League zu spielen, was das Ganze angeht, und das Ganze in einem Rahmen, wo wir sagen, da stehen wir als Ärzte hinter, also auch eine medizinische Behandlungsqualität, die Zeiten, etc., die Freiheiten, und sind der erste Full-Service-Anbieter für, wir nennen das Ganze Praxis as a Service, und sind da die Ersten, die das machen, und dementsprechend haben wir unser eigenes Problem gelöst und stoßen auf sehr, sehr viel Anerkennung, auch in der Ärzteschaft, aber auch in den Interessensvertretungen.
Also ich kann das nur bestätigen. Wir haben uns natürlich so über die Veranstaltung immer mal getroffen. Da waren natürlich auch CNXD-Veranstaltungen bei. Das ist ja genau das, was wir wollen. Wir wollen ja von CNXD genau diesen Link haben, erstmal Kompetenz zu identifizieren, dann Kompetenz zu empfehlen und zu sehen, wie einfach sowas klappt. Ja, also ich finde, ihr seid ein super Beispiel dafür, wenn Menschen wirklich was wollen, die ein gutes Produkt dann auch haben, und dann tauchte immer wieder der Name DocPod auf. Und irgendwo jetzt erst am Wochenende hatte ich mit einer Dame darüber gesprochen, und die sagte: Ja, DocPod. Und so, alles klar, er weiß Bescheid. So, also so kommt die Geschichte. Und jetzt hören das natürlich auch vielleicht junge Menschen, die sagen: Im Grunde hätte ich auch zu sowas Lust, ne? Also, aber ich weiß nicht richtig, und ja, vielleicht geht der jetzt dann nicht und macht da so einen Kleingewerbe, Antrag, was für dich von der Lebenszeit natürlich ja damals als 17-Jährige das Richtige war. Aber wir wissen auf der anderen Seite auch, viele Gründungen scheitern aus unterschiedlichsten Gründen. So, was kannst du denn für Ratschläge geben jetzt aus dem, was du so erlebt hast?
Das sicherlich sehr, sehr viele. Ich glaube, also das Ganze, und ich lerne bis heute nicht aus, ich glaube, das Wichtigste dazu ist halt ein gesundes Maß an Bescheidenheit, dass man immer lernen kann, dass man immer von allen lernen kann, unabhängig davon, von den eigenen Mitarbeitenden lernen kann, von Leuten lernen kann, die schon ein, zwei Schritte weiter sind, die aber auch, sage ich mal, auf der gleichen gleichen und ähnlichen Probleme haben, also da eine gewisse ja, Bescheidenheit dahin zu wahren, dass man eigentlich immer lernt und sein eigener Schüler ist und auch durchgehend einer bleibt und dementsprechend sehr offen ist. Und das andere ist Durchhaltevermögen und Biss. Also ich habe da letztens noch drüber nachgedacht, da ich jetzt von vielen auch angesprochen werde, die sagen, hey, wie hast du was gesehen? Hast du genauso wie du gefragt hast, irgendwelche Tipps? Und das Wichtigste ist der Klassiker, man muss anfangen. Und das Zweite ist, man muss Biss haben und einfach weitermachen, auch wenn Rückschläge kommen. Die Rückschläge können größer sein, die Rückschläge können kleiner sein. Und jeder, der ein Unternehmen betreibt, und das ist nun mal auch die Arztpraxis oder jedes andere Unternehmen, weiß, es gibt gute Zeiten, es gibt schlechte Zeiten. Und in den guten Zeiten muss man dankbar sein und an die schlechten Zeiten denken. Und auch in den schlechten Zeiten muss man dankbar sein und auf die guten Zeiten arbeiten. Und wenn man dann entsprechend fleißig bleibt, dann in der Regel klappt das gut und hartnäckig bleibt, auf seine Kunden hört, auf seine, sag ich mal, Kooperationspartner hört, versucht eine ehrliche Nase zu sein, ehrlich zu spielen, dann kommt auch Ehrlichkeit und Ehrlichkeit zurück, ne? Und ein gutes Produkt abzuliefern, durchgehend, also auch bis heute, ja, wir haben ein sehr, sehr gutes Produkt. Wenn du mich fragst, ich bin nicht zufrieden, ich bin nie zufrieden, ne, weil ich sag, es kann immer noch besser werden und wir können unseren Kunden noch mehr, sag ich mal, unter die Arme greifen oder halt, sag ich mal, Werkzeuge liefern, und das hält das Ganze natürlich auch für das Team sehr, sehr spannend, aber auch der Kunde oder der Kollege in dem Fall merkt, dass er dass er zusammen mit einem Unternehmen arbeitet, was sich nicht ausruht auf seinen Lorbeeren, sondern einfach macht und dahingehend halt auch so einen Drive hat. Und ich glaube, das in der Kombination erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man gut durchkommt.
Du hast von schwierigen Zeiten gesprochen. Hast du auch schon schwierige Zeiten durchlebt?
Alles einmal durch. Also also geschäftlich, emotional, geschäftlich, persönlich, geschäftlich, finanziell, die Finanzamt-Themen, Steuerthemen, die klassischen Probleme mit Steuerberater-Themen, Auseinandersetzung, wo man sich einigen musste, also einiges schon auf den Schultern. Aber am Ende, man muss, und da spielt halt auch wiederum die Ehrlichkeit rein, wenn man als ehrlicher Unternehmer agiert oder als ehrliches Unternehmen wirklich versucht, sein Produkt bestmöglich, sag ich mal, auch abzuliefern, dann kommt das auch kundenseitig zurück. Und wenn man auch auf den Kunden hört, versucht das Emotionale wirklich von dem Faktischen zu trennen und auf das Faktische einzugehen, dann kommt man auch dadurch, und bei allen anderen Sachen muss man einfach irgendwo das Licht am Ende vom Tunnel suchen. Und das klingt jetzt einfacher, als es dann ist in der Situation, aber nach der Erschwernis kommt die Erleichterung, und das ist eine, sag ich mal, eine Sache, die mir sehr viel Kraft gibt. Weil ich denke, okay, es wird besser.
Du hast das wunderbar vorgestellt. Jetzt bin ich ja auch relativ viel unterwegs auf Veranstaltungen und erlebe unterschiedlichste Lösungsanbieter. Ne? Wir haben die Lösung und wir machen da und da gibt es eine Lösung. Und es gibt ganz, ganz viele Lösungen. Wie geht denn das weiter? Hat denn jetzt bald jeder seine kleine Lösung und hier haben wir noch eine Lösung? Wie kommen wir nun auch wirklich mal einen Schritt nach vorne in einer größeren Breite? Nur so, dass der kleinere Lösungsanbieter sich dem größeren Lösungsanbieter anbietet, in der Hoffnung, dass der einen übernimmt? Oder wie siehst du das?
Du hattest das einmal schön erwähnt bei einer Veranstaltung, bei der du die Zusammenarbeit zwischen stationär und ambulant angesprochen hattest. Und du hattest ein sehr schönes Stichwort genannt, wo du gesagt hast, es gibt ein großes Mosaik, und das ist ein großes Problem, vor allem unter den ambulanten Praxen. Und dieses Mosaik entsteht eben genauso durch diese Einzellösung. Ja, diese Einzellösungen führen zu Silos, diese Silos führen zu Datensilos, das führt zu Reibungsproblemen, Interaktionsproblemen. Man hat am Ende irgendwie 13, 14 verschiedene Ansprechpartner, damit das irgendwo läuft. Macht große Kopfschmerzen. Ich würde sagen, viele haben eine Daseinsberechtigung, ne, weil es gibt unterschiedliche Kollegen. Ne, und du hast auch sehr, sehr viele, kommen dir sicherlich jetzt auch in den Kopf, die sagen, die sind schon sehr, sehr weit. Die brauchen vielleicht hier und da eine Einzellösung. Und damit haben sie alles andere integriert. Oder die haben super Schnittstellen geschaffen, sind selber technologisch sehr fit. Aber für den Gro auch in Anbetracht dahin, wo sich dann unsere Gesundheitsversorgung hinentwickelt, mehr zu, dass wir ländliche Gebiete haben, die wirklich Probleme haben in der Versorgung. Wir haben die ersten Kommunen, die wirklich eigene medizinische Zentren bauen, denen die Kompetenz medizinisch fehlt, aber auch die den, sag ich mal, organisatorischen Overhead nicht aufnehmen können. Für die sind natürlich so welche Mosaiklösungen schwierig. Na, aber auch der Trend in Richtung künstliche Intelligenz, KI, bestraft in gewisser Weise diese Datensilos, ja, weil am Ende brauchen wir eine einheitliche, gute Datenbank, wie ihr das ja auch in der Universitätsklinik, glaube ich, sehr, sehr gut vorgemacht habt. Und der Trend geht immer und immer mehr dazu, dass es entweder wirklich große Komplettlösungen gibt, ne, sei es softwareseitig, die das dann dadurch abdecken, oder dann dienstleisterseitig so Full-Service-Dienstleister, also von denen ich mehr oder weniger alles aus einer Hand bekomme und die dann meine einzige Kontaktperson sind, aber im Hintergrund dann, sage ich mal, dieses Mosaik für mich handeln und oder sogar größtmöglich vereinheitlichen.
Nimm mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen mit und wir springen einfach mal gewagt in das Jahr 2035. Ja? So, Michael, jetzt sag mal, wo wird der Unterschied bei einem Praxisbesuch von heute zu dann sein? Was kannst du dir vorstellen? Auch so ein bisschen vielleicht visionär, futuristisch, aber wir glauben ja auch an Entwicklung. Was glaubst du, wird dann wirklich gut machbar sein?
Also das, was sich jetzt schon zeigt und was bis dahin sicherlich einfach Usus und Alltag und entsprechend halt auch in den Abrechnungsmöglichkeiten abgebildet sein wird, ist, nicht jeder muss in die Arztpraxis kommen. Auch nicht jeder muss einmal im Quartal in die Arztpraxis kommen, um seine Karte manuell einzulesen, sondern es wird erstmal gefiltert, wer muss in die Arztpraxis kommen und wer nicht. Und da muss man sagen, sind schon sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen schon sehr weit voraus. Also mit Videosprechstunde, eigener Patienten-App und so weiter und so fort. Das wird schon sehr, sehr viel Last von der Praxis vor Ort nehmen, was dann wiederum sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten für Checkups, Vorsorgen und so weiter und so fort gibt. Also Prävention letztendlich. Und der zweite Punkt wird dann auch sein, wie erfahre ich als Patient die Behandlung? Also es gibt jetzt schon erste Anbieter, die dann, sage ich mal, mich on demand in die Praxis rufen. Also ich nicht im Wartezimmer warte, sondern das Wartezimmer verlagere und sage, ich bin jetzt der Zweite oder Erste in der Reihe, vor dir kommen die Leute vielleicht 15 bis 20 Minuten und dann gehe ich in die Arztpraxis, komme da direkt rein. Ja, entweder habe ich ein Kiosk-Terminal, was mich, sage ich mal, unterstützt, wo ich das reingeben kann, oder ich kann letztendlich alles schon auf meinem Fragebogen und so weiter und so fort vor meinem Besuch in die Arztpraxis schon machen. Das ist keine Sache von morgen, das ist heute schon möglich und ich kenne sehr viele Kollegen und auch wir, die das, sage ich mal, in der Hinsicht dann schon umsetzen. Und dann in der reinen Behandlung hoffe ich und glaube ich, und das ist halt auch wieder so ein Change-Management-Punkt, wo man dann hoffentlich in der sich Hinsicht Behandler hat, die dann den Mehrgewinn an Zeit dann halt auch dementsprechend in den Patienten investieren. Direkt mit dem Patienten sprechen, ja nicht nebenbei tippen, sondern auch das ist heutzutage möglich, dass dann nebenbei eine künstliche Intelligenz das Patientengespräch und auch das Gespräch vom Arzt aufnimmt und dann letztendlich alles umwandelt. Ich glaube auch, dass diese Mensch-Maschinen-Interaktionsebene, also der Arzt tippt Sachen in so ein Praxisverwaltungssystem, in ein PVS, auch das wird sich ändern, dass das vielleicht rein sprachgesteuert ist oder dass halt während ich spreche, das direkt umgesetzt wird und ich am Ende vielleicht noch bestätige bei einfacheren Sachen, ja, wie, weiß ich nicht, dem Hustensirup, das aber vielleicht schon automatisch, sag ich mal, weitergeleitet wird ohne Genehmigungsprozess. Was das für den Behandler einfacher macht, weil die Dokumentation, Abrechnung und so weiter und so fort im Hintergrund passiert und der Patient hat dann direkt, und auch das ist heutzutage möglich, alles schon entweder auf seiner Karte oder auf seiner App. Heißt, wir sind da schon interessanterweise auch im internationalen Vergleich schon gut dabei. Natürlich gibt es viele Sachen, die wir noch machen können, aber wir hinken jetzt nicht 200 Jahre hinterher, wie das viele auch meinen, sondern das ist im Vergleich auch zu Ländern, die viel, viel mehr Geld haben, ist das schon gar nicht mal so schlecht. Und
Glaube auch. Also ihr seid ein gutes Beispiel dafür. Und ich merke natürlich auch, wie du schon Profi bist, auch wenn du über die Zukunft sprichst, weil du auch keinen völlig verwirren willst. Und ich glaube, all das, was du gesagt hast, unterschreibe ich sofort und setze nochmal den Faktor 2 drauf. Ich glaube, da wird wirklich ganz, ganz viel passieren. Und das wird auch deswegen Akzeptanz finden, weil die Menschen, glaube ich, einfach erleben werden, wie es funktioniert. Und wie auch Ärztinnen und Ärzte und alle anderen sehen, meine Güte, es hilft mir. Es hilft ihnen im Umgang, aber auch mir persönlich. Ich glaube, wir werden alle das so empfinden. Das wird gut.
du hattest, und das fand ich, glaube ich, ganz wichtig, das hier nochmal zu erwähnen, weil das hat wirklich bei mir ein Ausrufezeichen hinterlassen. Und zwar, wenn wir, also künstliche Intelligenz, Automatisierung wird uns mehr Zeit machen. Aber keiner garantiert uns, dass wir die Zeit mehr in die Patientenversorgung investieren. Sei es für die Behandler, sei es für Angestellte, medizinische Fachangestellte, Physician Assistants und wen es dann noch gibt. Und ein Hinweis von dir auf der letzten Veranstaltung, den ich gerne in diesem Podcast nochmal unterstreichen würde, ist, am Ende hängt es dann vom Leiter, vom Inhaber ab, da das Change Management dahin wirklich zu ändern, dass die freigewordene Zeit auch in die Patientenversorgung, in die Kommunikation mit dem Patienten investiert wird und nicht wie ja ein, sag ich mal, bekannter gemeinsamer Proktologe, der sag ich mal, humorvoll gesagt hat, dass dann die gewonnenen 15 Minuten einfach dann in TikTok investiert werden, ja. Also das ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig und das garantiert einem keinen und das kann auch einem keine Technologie mitnehmen, sondern das ist tatsächlich so ein Leadership-Thema, was viele übersehen und was nicht häufig direkt angesprochen wird. Wollte ich hier an der Stelle nochmal erwähnt haben, dass das
Ja,
echt
ist
eine sehr wichtige Sache ist.
super Bogen auch zu dem TikTok-Proktologen, so nenne ich ihn mal, Ingo. Das ist eben ein ganz, ganz toller Arzt, der versteht, die Sachverhalten, den Menschen zu erklären, diese Schamgrenze zu überwinden. Und wenn wir das auch noch bedienen, dass man nicht nur KI und so weiter, sondern Menschlichkeit und alles nutzt, da bin ich total zuversichtlich. War ein schönes Beispiel. So, zum Ende unseres Podcasts komme ich jetzt aber schon wieder auf dich zurück und frage dich, also Michael ist jetzt nicht so der typisch deutsche Name. Also bei mir hießen die ja früher irgendwie alle Michael oder Michaela in der Schule. Was verbirgt sich hinter dem Namen Michael Baha? Wo kommst du her?
Also ich habe türkische Wurzeln. Also meine Eltern beide, also ganz klassischer Gastarbeiter-Case, Großeltern Gastarbeiter gewesen und dann letztendlich hier das ist dann die zweite Generation. Also meine Mutter ist hier nicht geboren, sondern zugezogen sehr, sehr früh und ebenfalls mein Vater. Und ich bin dann, sage ich mal, die erste hier geborene Generation und hab türkischen Hintergrund, bin, ich sage immer, Kruppianer, ja, also geboren im Alfred-Krupp-Krankenhaus. Hab da in Piot witzigerweise auch noch meine Akte gefunden, ja, also fand ich auch nochmal wirklich, war ein absoluter Wow-Moment nochmal für mich, ja, dass Archivierung klappt in Deutschland, das muss man auf jeden Fall sagen. Und und von da aus in Essen geblieben, in Essen studiert, jetzt in Essen die Firma gehabt, ich sage immer, ich bin nicht weit gekommen im Leben, ja, gefühlt in meinem 20 Kilometer Dunstkreis, bis auf das Meilen sammeln, aber bin sehr stolz, auch Essener zu sein und freue mich auch, wie sich die Stadt weiterentwickelt, dementsprechend auch, dass es hier das IKIM gibt, das erfüllt mich da schon mit so einem Stadtstolz, der ist, da bin ich schon voll hinter, muss ich sagen.
Finde ich super. Und IKIM bedeutet für die, die es nicht wissen und jetzt zuhören, Institut für Künstliche Intelligenz in der Medizin. Und ich glaube, man darf auch verraten, dass du da im Kontext Doktorarbeit selbst engagiert bist. Und ich freue mich einfach zu dir. Du bist wirklich super. Wenn ich dich so sehe über den Verlauf großartiger Entwicklung, immer normal geblieben. Das ist das entscheidende Kriterium für mich. Das erlebe ich ja nicht immer. Also ganz normal offen geblieben und vor allem für Entwicklung völlig zu begeistern. Lieber Michael, ich sag vielen Dank. Wir freuen uns, dass es dich gibt, dass du diese Power hast. Mach's weiter, begeister junge Leute, begeister alte Leute und alles Gute auch für euer Unternehmen.
Ich habe zu danken, Jochen, vielen lieben Dank. Alles Gute für den wohlverdienten Ruhestand. Ich glaube, ich weiß nicht, wann die Folge ausgestrahlt wird, aber wirklich vielen Dank für deinen Einsatz. Ich meine, ich habe das von 2015 aus hautnah miterlebt und dann jetzt in den letzten Jahren hat sich der Kontakt dann incentiviert, weil wir, sage ich mal, das gleiche Ziel im Hintergrund verfolgen. Also aber auch nur an der Stelle nochmal vielen Dank für alles, was du gemacht hast, für was du bewegt hast. Und ich glaube, da kommt noch das ein oder andere wirklich Knallerprojekt, ja, was im Hintergrund noch schlummert, was die Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich noch mitbekommen werden. Aber wenn ich zeitlich schon bin, wollte ich das einmal so nochmal angesprochen haben. Und vielen Dank, das war mir wirklich eine große Freude und eine große Ehre, hier dabei zu sein.
Das finde ich super und diese schlummernden Projekte, die wecken wir jetzt ganz langsam auf. Alles Gute und bis bald.
Danke, ciao.
Vielen Dank für dein Interesse an unserem CenixD Zukunftsmedizin Podcast. Solltest du Fragen zum Thema oder Vorschläge für die nächsten Sendungen haben, dann schreib mir gerne an podcast@cenixd.de. Bis zum nächsten Mal und bleib oder werd gesund.